Hi, herzlich willkommen zum ersten Teil von In Good Company mit meinem Freund Alex. Alex ist einer dieser crazy ones, der anders denkt, auf Widerstände stößt und für seine Prinzipien auf jeder Ebene einsteht. Wir sprechen darüber, warum er von einem Indexpartner Roundpack in Square Hall genannt wurde, Index verlässt und später seinen eigenen 50 Millionen Fund Inflection mit LPs wie Chris Dixon raised. Seine Selbstzweifel, eine neue Ära der Technologie, exponentielle Entwicklung, der Generationenwechsel in der VC-Branche, amerikanische versus europäische VC-Ökosysteme, Gründertypen, Silicon Valley Culture, Hype versus langfristige Themen im Blockchain-Umfeld und seine Mission, Pioneering the Frontiers of Sovereign Computation. Ich wünsche euch viel Spaß und Inspiration. Alex, schön mit dir heute in Good Company zu sein.
Vielen Dank für die Einladung, Flo. Freut mich sehr, hier zu sein.
Around Pack in a Square Hall ist ein Ausdruck, jemanden zu beschreiben, der in der Umwelt, in der er sich bewegt, ja, nicht wirklich reinpasst. Diese Menschen leiden oft, da sie ständig auf Widerstand stoßen, können aber auch wie in Apple Think Differently Campaign diejenigen sein, die anders denken und die Welt verändern. Ein Partner bei Index hat dich einmal so bezeichnet. Warum und wie ging es dir zu der Zeit?
Ja, das ist tatsächlich ein Satz, der sehr weit hält aus der Vergangenheit bis in die Zukunft sehr wahrscheinlich. Der Kontext damals war ein Feedbackgespräch zum Ende meiner Indexzeit, die so ein bisschen auf beiderseitiger Frustration gefußt hat. Frustration auf meiner Seite, weil viele der Themen, die ich bewegen wollte aus Index heraus, ja, letztendlich nicht so ohne weiteres zu bewegen waren, weil es oft sehr viel frühphasigere Investments gewesen wären oder in Technologien, wo der Rest der Partnerschaft sozusagen noch nicht den nötigen Kontext so hatte.
Und was mir, war der Kontext damals, sag ich mal, von Index und was war deine Idee?
Fair question. Genau, die haben jemanden gesucht damals, der sich sozusagen über Jahre schon vorher mit dem Thema Crypto Web3-Innovation befasst hat. Das ist ein Herzensthema von mir, was ich seit 2015 sehr, sehr eng begleite und genau, habe dann in der Zeit so zwischen 2018 und Mitte 2019 natürlich diverse Unternehmen dort zu Gesicht bekommen in dieser sehr global angelegten Rolle und konnte aber sehr wenig von den Investments umsetzen, einfach weil so ein großer Disconnect da war in die Organisation herein. Genau, und zu deiner zweiten Frage, wie es mir damit ging, also es war eine sehr emotionaler Moment, weil ich das selber im Grunde auch schon vorher in den Monaten gefühlt habe, dass diese Dissonanz einfach sehr, sehr groß ist und ich das, wofür ich da angetreten bin intern, eben nicht so pushen konnte, wie ich es gerne gemacht hätte. Und das löst natürlich dann eine Kaskade an Emotionen aus, von, sag ich mal, Selbstzweifeln, über eine Art Ärgernis auch, weil man natürlich sozusagen nicht in der Organisation isoliert agiert, sondern auch sieht, wie verhält sich der Markt. A16Z hatte gerade ein sehr großes Krypto-Vehikel aufgesetzt. Sequoia hat sich in diese Richtung bewegt, hat in dem Bereich geheiert. Also man hat schon gesehen, dass viele Leute, die oft an den Speerspitzen mit unterwegs waren, sich in die Richtung bewegt haben. Und wir aber aus meiner Sicht auch heute noch da einfach ein bisschen langsamer unterwegs waren. Und genau, es ist ein Gefühl der Einsamkeit, ein bisschen der Hilflosigkeit und gleichzeitig Ärgernis. Was mich dann aber auch letztendlich dazu bewogen hat, mir die Energie gegeben hat, meine eigene Company zu starten mit Inflection.
Also einerseits war es hart irgendwie, also Selbstzweifel hast du gesagt, waren auch groß zu der Zeit. Also wie hast du es geschafft, diese zu überwinden? Weil mit den Menschen, mit denen du dort zusammengearbeitet hast, ich meine, Index ist einer der besten europäischen VCs. Ich glaube, in den letzten 15 Jahren haben sie mit, ich glaube, einer ist noch...
Bolderton?
Ich glaube, könnte noch voran sein, aber sie sind sozusagen, wenn man die Unicorn-Dichte sieht von ihnen, sind sie, glaube ich, fast auf Platz Nummer 1. Ja. Also super erfolgreich und machen da einiges richtig. Du bist da reingekommen, das sind alles Profis mit auch entsprechenden Referenzen. Und die sagen dir, okay, das nee, funktioniert so nicht. Mhm. Ja. Wie hast du sozusagen trotzdem dann weiterhin das Selbstbewusstsein zu haben, diesen Weg weiterzugehen?
Ja, genau. Also erstmal sozusagen ein bisschen komplexere Gemengelage, weil natürlich Index keine homogene Masse oder Organisation ist, sondern du da sehr viele Individuen hast, die sehr vielschichtige Denkweisen und Sichtweisen auf die Welt haben. Also es gab natürlich auch Support in der Organisation für die Themen, die ich dort getrieben habe, aber eben nicht sozusagen die demokratische Mehrheit, die notwendig gewesen wäre, um dann wirklich Investmententscheidungen vorwärts zu treiben. Und was mir letztendlich das Selbstbewusstsein gegeben hat, war eigentlich zum einen der Kontext, dass Index natürlich ein sehr spezifisches Profil hat. Ja, das heißt, die sind weniger im Frontier-Tech-Bereich in den frühesten Phasen der Unternehmung, sage ich mal, Pre-Seed, Seed bis hin zu A unterwegs, sondern primär, zumindest waren sie es damals, primär A-Plus-Runden bis hin zu Pre-IPOs, wo du schon sagen, weniger Technologie- und Founder-zentriert investierst, sondern vielmehr schon auf Metriken, auf Geschäftsmodelle, auf Märkte, die sich abzeichnen. Du hast also eine höhere Visibilität für das, was in den nächsten Jahren kommt. Und bist nicht so exponiert in diesen sehr, sehr frühen Phasen, wo junge Technologien aus dem Research kommen, in die ersten Applikationen gegossen werden, noch ganz andere Risikoprofile sozusagen abgerufen werden. Und die Idee meiner Rolle damals war aber, genau so etwas intern zu schaffen mit einem extra Budget, sage ich mal, aus dem Hauptfund heraus, wo man eben bewusst in sehr viel Hochrisiko- oder höherrisikobehaftete.
Weil es einfach viel früher noch ist.
Genau, es ist frühphasiger von den Unternehmen und auch im ganzen Technologie-Lifecycle eben auch früher als jetzt, sage ich mal, Enterprise-SaaS-Themen oder Marketplace-Themen, die in der Breite verstanden waren, wo es Templates zu gibt, wo es schon im Grunde mehr oder weniger festgeschriebene Metriken und Margenprofile gibt, die du sehen willst in einer A-Plus-Runde. Das ist natürlich was vollkommen anderes, als in diesen sehr frühen Phasen sich zu bewegen. Und es war mir aber klar, dass das diese Dissonanz gibt. Und die Idee war eigentlich eine sehr hohe Freiheit, dann intern zu haben und diese Themen eigenverantwortlich zu treiben, was dann am Ende nicht so gelebt wurde, sage ich mal.
Okay.
Genau, also soweit erstmal zum Kontext in der Org, was mir dann das Selbstbewusstsein gegeben hat, auch selber meine eigene Unternehmung zu gründen und solche Themen zu verfolgen als Investmentstrategie, war eigentlich eine Rückbesinnung auf die Fundamentals. Ja, also es ging da sehr stark um Krypto- und Open-Source, Web-Infrastruktur, Technologien, die auch heute noch oft an Preisrhythmen gekoppelt sind, oft getrieben durch die Bitcoin-Preiszyklen. Und damals, das war Frühjahr 2019, ging es im Grunde so Richtung Bodenbildung. Also Preise sind massiv kollabiert, 70-80% Pullbacks von den Hochständen. Was also für Marktakteure, die nicht schon mal mindestens einen solchen Zyklus durchlebt haben, im Grunde zur völligen Erosion der Fundamentals führt. Ja. Also Leute verlieren den Glauben daran, alles ist negativ, nur weil die Preise unten sind. Und ich bin dann also zurück, alle meine Fundamentals sozusagen gecheckt, habe weiter mit den Unternehmern in dem Space gesprochen und eigentlich gesehen, okay, es hat sich eigentlich gar nichts verändert. Ja, technologisch sind wir genau da, wo wir vorher waren. Wir haben weiter ein starkes Talent, was in die Industrie kommt, weiter spannenden Research, der Einbindung findet in neue Infrastruktur, in Projekte und habe dann eben dieses Momentum aus mir selbst heraus sozusagen genutzt, um selber die Company zu starten mit einem Partner in den USA.
Okay, also es war erst ein Schock gewesen, als du das gesagt bekommen hast, ja, als du auch gemerkt hast, okay, gut, du kannst nichts bewirken und ihr werdet auch auseinandergehen. Mhm. Aber eigentlich hast du dadurch auch deinen Weg gefunden. Also erst am Boden irgendwie gewesen, dann aus dem Boden sozusagen hervorgekämpft, wirklich nochmal gecheckt, okay, ich habe diese Überzeugung, und sie stimmt immer noch, es hat sich nicht verändert, ich mache da weiter. Und dann den Weg zu Inflection quasi gefunden, der auch nicht einfach war. Ich glaube, dazu werden wir später noch kommen. Ja. Aber eigentlich nach einem ersten Schockmoment eine sehr positive Fügung.
So kann man das sehr gut beschreiben, genau. Also es war im Grunde ein Inflection Point in meiner eigenen persönlichen Reise, ein Wendepunkt, den ich im ersten Moment sozusagen als Schock wahrgenommen habe, wie du es beschreibst. Und dann aber später mit mehr Kontext eigentlich gesehen habe, es war das Beste, was hätte passieren können, sozusagen jetzt im Nachblick. Und das ist genau dieses Phänomen, ja, you never know when you had a bad day. Mhm. Gibt es immer wieder Geschichten, auch gerade im Unternehmertum hat Ben Horowitz in seinem Buch Hard Things About Hard Things geschrieben. Es dort auch einen Dotcom-Unternehmer gab, der in einer gehypten Company CEO war und von seinem Board sozusagen rausgeworfen wurde, seine Shares verkaufen musste, damals wohl noch für einen Millionenbetrag, aber er fühlte sich sozusagen hintergangen und 3 Monate später in der Dotcom-Blase ist die Firma bust gegangen. War null wert und im Nachhinein war es der beste Deal seines Lebens ökonomisch. Und ja, so ein bisschen in diese Richtung sehe ich das heute und sehe das auch als Kompliment fast. Also das spricht im Grunde eben auch auf der positiven Seite für eigenständiges Denken, für sehr starke fundamentale Überzeugungen, für die man einsteht und so weiter. Und dieses Steve Jobs-Zitat, was du eingangs nanntest, das hatte ich nicht präsent vor Augen in dem Moment und das ist mir dann später untergekommen, wo es dann nochmal geklickt hat. Ja.
Genau, also weil es kommt aus einer Werbekampagne in den 90ern, ja, wo sie auch verschiedenste sozusagen Innovatoren quasi gezeigt haben. Ja. Und die haben halt alle anders gedacht, waren unterschiedlich, ja, aber haben Großes letzten Endes verändert, ja, am Ende. Trotzdem muss man natürlich sagen, es gibt natürlich auch irgendwo die nicht ganz gerade gucken. Also, du hast diese Erfahrung jetzt einmal gemacht. Jetzt aktuell läuft alles irgendwie in eine gute Richtung, also glückliche Fügung. Es wird trotzdem wahrscheinlich in der Zukunft, gerade wenn man sich wie du auch in diesem sehr speziellen Space bewegt, wo alles super früh einfach noch ist, es werden immer wieder Momente kommen, wo der Widerstand von außen und die, nein, das wird doch nicht, hey, kannst doch, nee. Du hast einmal jetzt das Selbstbewusstsein getankt, vielleicht doch mehr in die Richtung zu geben. Hast du sonst noch was dir hilft, resilienter damit dann auch nochmal umzugehen, wenn dieser ganze Widerstand wieder kommt und du musst dich da durcharbeiten?
Ja, also verschiedenstes. Sagen, ein Hauptfaktor ist eigentlich Community. Being in good company in dem Sinne. Genau, es ist eine Art, ein Stück weit eine Bubble von Innovatoren, auch über unseren Space hinaus, die du eigentlich überall siehst in der Gegenwart, wo Leute Neues versuchen, dafür belächelt werden oder kritisiert werden, als verrückt dargestellt werden. Auch in der Vergangenheit war das nicht groß anders. Bei Internet-Innovationszyklen, ja, wo auch gibt es auch Interviews mit Bill Gates, meine ich, aus den späten 80ern oder sowas, wo er in Talkshows sitzt und die Leute sich über das Internet lustig machen und meinen, dass es das schon alles gäbe und keinerlei Innovation in dem Bereich sehen. Genau, und so ähnlich, glaube ich, wird das hier auch sein. Man braucht also ein Stück weit eine Charakterstärke, um sich da einen dicken Pelz zuzulegen.
Und irgendwo die like-minded people, mit denen du darüber sprechen kannst. Mhm. Die auch schon an der Vorderfront sind, einem vielleicht eher Mut geben und wo man vielleicht dann nochmal kritischer denkt, wenn diese Leute dann auch sagen, hey, denk nochmal drüber nach. Aber da hast du auf jeden Fall eine Community, die dich sozusagen mitträgt. Ja? Wer ist es jetzt konkret? Weil ich weiß, dass ihr auch mit Inflection einen Community-Ansatz Vater, sie halt sehr vernetzt arbeitet und auch diese Community involviert. Kannst du da vielleicht?
Genau, ja, also es ist ein sehr vielschichtiges Netzwerk, was zum einen aus Akademikern besteht, die im Bereich Kryptographie eben viel im Research-Bereich unterwegs sind, Das sind teilweise Cybersecurity-Experten, das sind teilweise sehr lang gestandene Unternehmer, die seit 2010, also im Grunde mit der Geburt dieses Spaces, der Industrie verbunden sind. Da haben wir auch ein bisschen Heimvorteil. Hier in Berlin ist eben gerade das Ethereum-Netzwerk sehr prägnant geformt worden. Also der Launch, Girly Testnet, das ist alles aus Berlin heraus geschehen, wo immer noch ein Zirkel an Leuten unterwegs ist, die diese frühen Jahre miterlebt haben und die eben den Kontext darauf haben. Oder andere, auch Lighthouse-Figures in der Industrie. Chris Dixon ist einer unserer Investoren, General Partner bei A16Z, der eben auch sehr tatkräftig und mit seiner ganzen Reichweite ein unheimlich starker Kommunikator ist und außergewöhnlich dazu imstande ist, die Kernprinzipien einer breiteren Masse zugänglich zu machen.
Also genau, das sind sozusagen die Menschen, zu denen du in den harten Zeiten gehst und wo du sozusagen deine Thesen, deine Assumption sparst. Ja, und die helfen dir dann auch, sage ich mal, mit diesem allgemeinen Widerstand irgendwo klar zu kommen. Mhm. Du hast kurz betont gehabt am Anfang, eigentlich gab es außer Fabric kein VC, der so war wie ihr, als du in 2019 angefangen hast, sozusagen erstes Fundraising zu betreiben. Vielleicht erklär mal kurz, ich meine, ein Early Bird, ein Index sind alle erfolgreich. Mhm. Ja, aber da hast du nicht reingepasst. Einerseits hast du gesagt, die sind Later Stage auch aufgestellt, also Index jetzt, so von der ganzen DNA. Sie wollten es, aber sie haben halt eine andere DNA. Ja, deswegen wahrscheinlich dann auch risikoaverser. Aber trotzdem sagst du, dass du es gab Fabric und sonst gab es niemanden. Liegt es sozusagen nur an den Themen, die ihr für euch definiert habt, wo ihr reingehen wollt, dass da keiner reingeht? Oder ist das auch eine kulturelle Sache, die euch unterscheidet?
Genau, es ist ein Mix, würde ich sagen. Also beide Firmen sind für sich genommen extrem erfolgreich. Und wir haben als Technologiebranche beiden Firmen, auch vielen anderen, extrem viel zu verdanken, weil die Groundwork im Grunde gemacht haben. Index, Early Bird sind beide über 20 Jahre, Richtung 25 Jahre alt, waren die ersten, die Venture Capital etabliert haben überhaupt in Europa, die damals in den Markt gegangen sind mit der ersten Slide im Pitch Deck, was ist Venture Capital? Das gab es sozusagen in Europa nicht. Völliges Novum. In den USA war es natürlich anders, viel längere Geschichte dahinter. Genau, und beide haben jetzt, wenn man das jetzt runterbrechen wollte, kann man sagen, ja, Early Bird ist sehr stark geografisch fokussiert, also beschränken sich sehr auf Zentral-Westeuropa mit dem Fonds, mit dem ich gearbeitet habe. Index ist sehr viel globaler, aber in seinem Kern eher auf Growth Stages, also A+ ausgerichtet. Sie haben jetzt in der Zwischenzeit, nachdem ich dann rausgegangen bin, glaube ich, ein separates Seed-Vehikel nochmal geraced, aber im Gesamtkontext der Organisation, die also zig Milliarden verwaltet, sind diese frühen Funds sind eher Feeder, eigentlich für deren Hauptgeschäftsmodell, um da einfach mehr Deals sozusagen zu sehen. Also was ich machen wollte, war wirklich an der Speerspitze in den allerfrühesten Phasen zu investieren, und deswegen war das so ein Stück weit unterschiedlich vom Herangehen. Genau, und das war so sehr unterentwickelt in Europa. Da gab es wenige. Es gab Blueyard, die in dem Themenfeld sozusagen aktiv waren, ein paar Investments gemacht haben. Und dann so die allerersten frühen spezialisierteren Fonds. Fabric in London war einer. Greenfield in Berlin hat so ungefähr zeitgleich mit uns gestartet. Mittlerweile gibt es ein paar mehr, aber es sind immer noch wenige. Und die Gründe sind jetzt nicht unbedingt, würde ich sagen, kulturell ist es zum einen erstmal extrem hohe Barrieren, in diesen Sektor sozusagen reinzukommen, weil er so fundamental anders funktioniert, weil eben alles, ein Großteil auf Open-Source-Technologien implementiert ist, weil die Geschäftsmodelle anders aussehen. Der Founder-Typus, sage ich mal, auch sozusagen unterschiedlich ist von den Leuten, die jetzt Enterprise-SaaS-Companies bauen.
Das ist nicht der WAU-Apps.
Genau, es sind nicht Business-Backgrounds, genau, es ist oft jetzt sehr ein anderer, technische, so Outlier-Backgrounds, die auch oft keine besonders geradlinigen Lebensläufe haben. Also es hat einen ganz anderen Flavor, sage ich mal. Und dazu hast du natürlich noch on top regulatorische Unklarheit. Ne? Das ist jetzt deutlich besser, zumindest in Europa geworden. Aber damals, als wir gestartet haben, gab es da natürlich Millionen von Fragezeichen. Du hast teilweise keine Bankaccounts bekommen, du hast teilweise keine Insurance bekommen. Das waren Hürden und auch operationell, wenn du beispielsweise Crypto Assets hältst oder hieltest in der Zeit dann und selbst Bitcoin ETH oder sowas, musstest du überhaupt erstmal Verwahrer finden, der das sozusagen auf Institutional Grade Quality als Dienstleister umsetzen kann. Okay. Genau, also vielschichtige Gründe dafür.
Vielschichtige Gründe. Beide Companies oder die meisten VCs, die wir haben, die jetzt groß geworden sind, die haben, sag ich mal, Web 2.0 mitgemacht, haben auch geholfen, halt, wie du gesagt hast, diese Infrastruktur zu bauen. Dann kam auch dieses ganze Thema E-Commerce, dann kam SaaS, aber jetzt bricht halt technologisch wieder eine neue Area an, die auch andere Menschen entsprechend erfordert. Und das war dann quasi wie ein komplett neuer Zweig, ja, den man vorher, also der vorher nicht da war. Ja. Okay, ja. Verstehe. Tendenziell, also bedeutet, du musstest deinen eigenen VC-Fund dir raisen, bauen, damit du ein Game hast, in dem du deine Überzeugungen umsetzen kannst.
So, weil ja, kann man
es gab
so
Fabric vielleicht, also, hätte es noch
wie,
gegeben.
Wie bei jeder Unternehmung, ne? Find your niche, dominated und expand. Das ist genauso anwendbar auf Venture Funds, die eigentlich alle mal mit Nischen angefangen haben. Nur natürlich ist das, was heute eine Nische ist, völlig anders als das, was vor 20 Jahren eine Nische war. Fred Wilson, Brad Burnham damals, als sie Union Square gestartet haben in New York, haben sich positioniert als erster Internet-Fund. Ja, und das war damals völlig obskur und nischig und haben die Leute nicht verstanden, warum die sowas tun würden. Da würde es niemals genug Opportunitäten geben. Und heute gibt es im Grunde keine Company mehr, die nicht in irgendeiner Form mit dem Internet Berührung hat. Also es ist ähnlich, glaube ich, wird es hier auch sein oder auch in vorangegangenen Cycles schon. Gab es immer wieder so Generationenwechselprobleme, wo VCs über 20, 30 Jahre sehr gut waren, ja, beispielsweise in der Personal Compute-Ära viel Hardware, viel Infrastruktur zu finanzieren, die dann aber nicht mitgekommen sind, als die sozusagen Internetwelle passiert ist und darin keinen fundamentalen Wert gesehen haben. Und so, glaube ich, wird sich das fortspinnen, nur dass die Technologien, die hier enabled werden, auch durch das Informationszeitalter, so schnell sich beschleunigen und so schnell sich spezialisieren, dass es sehr schwer ist, generalistische große Plattformen zu bauen, die über mehrere Dekaden sozusagen an der Speerspitze in allen Bereichen mitspielen können. Also es ist eine Handvoll global, die das über Dekaden geschafft haben.
Also da wieder das Beispiel Fred Wilson, 80er Jahre, erste also Internet.
.com war das, glaube ich, als die gestartet, genau, also um die Jahrtausendwende irgendwie so ist.
Ja. Okay, okay.
Ja, auf einmal gefailed mit Flatiron war der erste Fund, okay. Der ist dann in der .com-Bubble.
So, also irgendwann wahrscheinlich in den 90ern war es dann gewesen. Haben sie angefangen und dann genau, kam Anfang 2000.
Ja.
Okay. Aber auch wieder faszinierend, dass unser menschliches Vorstellungsvermögen, wie viele Jahre können wir vorausdenken? Also genau, 20 sind halt schon nicht mehr wirklich möglich bei der also
ja. 2007 kam das iPhone raus.
Genau, ich habe auch überlegt, wie viel sich geändert hat seit dem iPhone-Launch. Und genau, 2011, 12, langsam kam mehr Applikationen, weil dann halt auch sozusagen das mobile Datennetz verfügbar war, Geschwindigkeiten und dann immer mehr. Aber genau, Wahnsinn, wie es innerhalb von 7 Jahren die Welt umgekrempelt hat, was auch keiner so erwartet hätte.
Ja,
ja,
selbst Steve Jobs
nach dem
nicht, ja.
BlackBerry.
Ja. Genau, also immer wieder völlige Fehleinschätzung, weil wir auf einem exponentiellen Pfad sind und der Fluss von Informationen im Grunde jetzt in Echtzeit passiert und natürlich so nahezu jeden Menschen auf der Welt erreichen kann. Das hat sich natürlich verändert und erweitert in den letzten 10, 15 Jahren. Genau, und deswegen wird es, glaube ich, immer schwerer vorherzusagen, was schon nur in den nächsten 3 Jahren passiert, weil es so viele sich beschleunigende und sich gegenseitig verstärkende Technologiefelder momentan gibt.
Also, was wir bisher sozusagen festgestellt haben, du musstest deinen eigenen Fund bauen, um dein Game zu spielen. Ja. Ihr habt 2019 angefangen, 2020 mit einem Mikrofund erstmal mit 1 Million investiert. Ja. Und dann den ersten Fund in Ende 21 geschlossen von 40 Millionen. Und seit 22 seid ihr jetzt am Deployen. Also aktuell läuft alles ganz gut. Klar, wir brauchen noch ein bisschen Zeit, um zu sehen, wie erfolgreich es dann auch entsprechend läuft. Aber hol jetzt auch erstmal hier unsere Audience ab. In was investiert ihr jetzt genau? Weil wir hatten es ja eben schon gehabt. Es gibt Funds, die sich auf geografische Regionen spezialisieren oder auch auf Technologien, ob SaaS ist, Cloud Computing, jetzt Blockchain. Wie seid ihr aufgestellt?
Ja, sehr, sehr spannende und auch große Frage. Wir würden uns selber als thesengetriebenen Fund beschreiben. Also für uns spielen Geografien und Technologien untergeordnete Rollen. Für uns ist im Grunde relevanter, durch welche Linse wir in die Zukunft schauen. Und die ist in unserem Fall, sag ich mal, sehr problemorientiert. Also aktuell operieren wir unter dem Framework Pioneering the Frontiers of Sovereign Computation. Das ist also ein Placeholder-Wort, was verschiedene Facetten hat. Zum einen der Begriff Souveränität, ja, wo es primär um Datensouveränität des Individuums oder auch von Nationalstaaten gehen kann, wo wir im Grunde jetzt in ein Zeitalter kommen, wo Kontrolle über Compute-Infrastruktur auch politisch und geopolitisch eine große Rolle spielen wird.
Also, dass der Einzelne Souveränität über seine Daten hat, ist ein wichtiger Punkt.
Genau, das ist eine Facette. Genau, die andere, das kann man dann auf eine größere Skala auch heben. Ja, das siehst du jetzt an den Konflikten US-China beispielsweise um TikTok, um Exportverbote von bestimmten Chips und Silicon-Technologien nach China. Also gibt es plötzlich einen im Grunde fragmentiertes Internet, was in unterschiedlichen Regionen der Welt nach unterschiedlichen Regeln spielt. Und in diesem Kontext schauen wir im Grunde auch auf das, was vor uns liegt. Und das andere Statement, was wir drin haben, ist also Computation. Das richtet sich so ein bisschen auch an die Industrie, aus der wir kommen. Also sehr viel kryptografische Web3-verwandte Innovationen. In der es zwei große Camps gibt. Ja, das eine Camp begreift diese Technologien als reine Finanztechnologien.
Und das andere Bitcoin Camp, und genau, der halt einfach
Ethereum, die ersten Applikationen sind eben oft finanzlastig. Und das andere Camp sieht das als fundamentale Compute-Innovation. Und wir wollten nochmal ein klares Statement machen, dass wir in das letzte, Camp gehören. Genau, und da breiter denken als reine Finanzanwendung. Genau, und haben das dann ein bisschen runtergebrochen. Wen das interessiert, über unsere Website ist ein Blog verlinkt, wo auch die These mal runtergeschrieben ist auf einer Seite. Und die drei großen Kategorien, an denen wir Interesse haben, ist zum einen sagen Skalierung von Compute-Infrastruktur. Die zweite Kategorie ist, was wir Resilienz nennen. Ja, also es sind sehr häufig Cyber Defense, Cyber Security, Kryptographie basierte Innovationen. Und das dritte nennen wir Flow, also freier Fluss von Daten. Das ist im Grunde die Zugänglichmachung von aktuell siloisierten, eingeschlossenen Datensets, die beispielsweise in Enterprises weggeschlossen sind, nicht effizient geteilt werden können. Oder eben die Schaffung auch neuer Datensätze durch beispielsweise Space Imagery oder andere Quellen, Sensorik im menschlichen Körper beispielsweise. Wo der Menschheit neue Informationen Daten, erschlossen wird.
Genau, Daten erschlossen werden, die verarbeitet werden können und eventuell genutzt werden für
genau, ja. Anwendungen. Das sehen wir so als die drei
Kernprobleme. Also das erste war Scale, also das Thema LLMs und Co. Also brauchen immer mehr Computation. Die Chips müssen besser werden, aber aktuell haben wir da ja auch ein Shortage und eine Herausforderung. Und da habt ihr euch einerseits positioniert, okay, wie kann man das entsprechend lösen?
Genau, also wir sind nicht beschränkt sozusagen auf bestimmte Klassen von Algorithmen, jetzt beispielsweise im KI-Bereich oder LLMs sogar als noch spezifischeres Cluster, sondern generell jegliche Form von Technologien, die neue Arten oder effizientere Arten von Compute möglich machen. Das können Themen sein im Bereich Lithografie, also wie Chips sozusagen hergestellt werden. Das können neuartige Cooling-Systeme sein. Das können aber
auch wirklich Hardware.
Also genau, es können Hardware-Themen sein, das können Developer-Tooling-Themen sein. Chip-Design spielt eben eine riesen Rolle, was so Kombinationen oft aus Hardware und Software sind. Genau, so ein Beispiel mal aus dem Portfolio ist eine Company, Fabric Cryptography ist der Name der Firma, die im Grunde spezialisierte Chips bauen für Zero-Knowledge-Proofs und homomorphische Kryptographie, was im Grunde besondere Cluster innerhalb der Krypto-Algorithmen sind, die aktuell sehr, sehr compute-intensiv, sehr, sehr teuer und sehr, sehr langsam, unperformant sind. Und diese Firma baut im Grunde Chips, die das deutlich beschleunigen. Das Äquivalent im AI-Bereich beispielsweise wäre Nvidia, die eigentlich GPUs für Graphics-Rendering gebaut haben und dann, sage ich mal, über Zeit in die KI-Algorithmen reingestolpert sind. Dieses gleiche Denkmodell, sage ich mal, übertragen auf kryptografische Algorithmen.
Also dort sehr spezieller Use Case sich ausgesucht und gesagt, okay, dafür bauen wir einen Chip, der diesen Use Case am besten sozusagen löst.
Genau, ja.
Oder bedient, besser gesagt.
Genau, kann man so sagen,
okay, ja. Okay, ist ja auch eine interessante Entwicklung, die wir jetzt ja auch, wenn man jetzt Apple sieht, die auch anfangen, ihre eigenen Chips für ihre Hardware zu produzieren, was ja vielleicht auch, sag ich mal, gewisse Parallelen hat, wo die Entwicklung jetzt gerade hingeht.
Ja, genau. Also es hat auch einen großen Kontext, ne? Wenn man sich anschaut, wie wir die ersten Computer gebaut haben. Ab den 60er Jahren waren die immer application-specific. Also es gab im Grunde einen Chip, der konnte ausschließlich die Wegstrecke einer Rakete zum Ziel berechnen. Oder der konnte ausschließlich Operationen eines Taschenrechners abbilden. Was anderes konnte der nicht. Bis wir dann später bei Fairchild und Intel CPUs hatten, die General-Purpose Compute machen konnten, also die für verschiedene Klassen von Algorithmen gleichermaßen genutzt werden konnten. Und wurden dann über Zeit sozusagen immer spezieller. Es gab neue Memory-Technologien, die da auch einen Einfluss drauf hatten. Es gab dann GPUs oder TPUs später, die spezialisiert wurden. Und jetzt gerade sind wir in der Phase, wo wir eine breite Spezialisierung sehen. Tesla baut Chips für Computer Vision in Autonomous Cars. Apple baut Dinge für sein Ökosystem. Eigentlich alle großen, Amazon, Facebook und so weiter. Und genau, das zeigt uns im Grunde die Problematik vor Augen. Und zwar, dass wir eben nicht mehr mit General-Purpose-Compute-Devices sozusagen exponentiell bei fallenden Kosten weiter wachsen können, sondern Limits erreicht haben, physikalischer Natur, weil wir am Ende nicht noch kleiner bauen können als im 2-3-Nanometer-Bereich. Das liegt eben an der Begrenzung der Compute-Technologie, die auf Transistoren, also fließt Strom an oder aus, beruht. Genau, und die uns jetzt zwingen, dieses Modell zu überdenken.
Also wieder in die Spezialisierung quasi zu gehen.
Kurzfristig schon, genau.
Also oder komplett neue,
genau, oder neue genau.
grundlegende Technologien zu entwickeln.
Genau, was können wir machen, wenn wir nicht Strom benutzen? Ja, können wir vielleicht Photonics, also Lichtstrahlen beispielsweise benutzen? Oder es gibt Experimente mit biologischen Computern, analogen Computern. Es ist ein ganzes Spektrum an möglichen alternativen Quantencomputern, die jetzt sozusagen neu kombiniert werden, neu gedacht werden und wo sehr wahrscheinlich Innovationen kommen wird in den nächsten 10 Jahren.
Okay, lass uns noch mal kurz auf, wir haben Scale, Resilienz. Ein Beispiel für Resilienz, wo ihr investiert habt und was ein entsprechendes Problem löst.
Ja.
Damit wir das ein bisschen greifbarer kriegen.
Genau, Resilienz, verstehen wir da im Sinne von Datensicherheit, Datenschutz. Es können auch Cyber-Defense-Themen sein. Da wäre ein Beispiel eine Firma aus der Schweiz, TuneInsight heißen die. Was die möglich machen, ist es im Grunde Daten aus Enterprise-Kontexten mit entweder anderen Departments in der großen Organisation oder auch mit externen Unternehmen in Anführungszeichen zu teilen, ohne sie zu teilen. Um das ein bisschen anschaulicher zu machen, wenn du heute auf einem Datensatz sitzt, der einen ökonomischen Wert hat, sagen wir Patientendaten, Pharmadaten zur Wirkung von Medikamenten oder solchen Dingen, die oft hochsensitiv sind, die aber wertvoll wären in der Pharmaindustrie für Versicherungen, für Krankenhäuser beispielsweise, dann gibt es heute nur den Weg, GDPR-compliant, im Grunde Datenteilvereinbarungen, ich weiß den deutschen Begriff gerade nicht.
Genau,
das ist ein sehr, sehr komplexer, oft Jahre andauernder, sehr, sehr teurer Prozess. Und was TuneInsight möglich macht, ist im Grunde, diese Daten in ihrer Umgebung zu lassen. Ja, das kann on-prem oder in der Cloud oder in Kombination sein. Und Algorithmen über diese Daten in voll verschlüsseltem Format laufen zu lassen. Das heißt, die Maschine in dem Fall wird angefüttert durch diese Daten, zieht die Insights, deswegen TuneInsight, aus dem Datensatz heraus und spielt diese Insights sozusagen zurück in die Software. Und die Daten bleiben aber, wo sie sind. Das heißt, ich kann im Grunde Insights in Daten teilen, ohne dass die Daten jemals
geteilt werden.
Sie bleiben eben.
Bleiben bei dem Unternehmen, das auch die Einwilligung für die Daten hat.
Genau.
Und sie werden verschlüsselt.
Genau. Ja.
Weitergegeben, so dass eine entsprechende Anonymisierung, die in der Datenschutzvereinbarung verankert ist, eingehalten wird.
Genau, Sie brauchen gar keine Datenschutzvereinbarung mehr treffen, weil die Daten bleiben, wo sie sind und auch der Empfänger keinen Zugriff hat. Also er kriegt im Grunde nur die Insights, er kann am Ende sehen, in wie viel Prozent der Fälle funktioniert denn das Medikament oder gibt es Patterns, dass es bei Frauen besser funktioniert
als bei Männern. Anonymisiert aber und somit.
Bleibt sozusagen verschlüsselt. Okay. Genau, es ist ein Bruchteil der Kosten, die dafür anfallen. Und wenn man das weiterdenkt, dann ermöglicht das natürlich Datenmarktplätze, wo ich im Grunde Sell-Side und Buy-Side zusammenbringen kann in einem hochsicheren Kontext, sehr, sehr günstig und auch integrieren kann mit anderen Infrastruktur-Companies.
Okay, da dieses Thema sozusagen Datensensitivität, Datensicherheit, wo ihr sagt, okay, da braucht man in der Zukunft neue Lösungen, weil es halt immer relevanter wird in unterschiedlichsten Kontexten. Thema Flow jetzt. Was ist bei Flow nochmal das Problem oder auch mal ein Beispiel? Ja?
Genau, also TuneInsight ist ein Beispiel, das sitzt so auf der Schnittstelle zwischen Resilienz, eben weil es diesen Cybersecurity-Angle hat, auch Government Institutions, im Militär Anwendung finden kann und so weiter, durch den Sicherheitsaspekt. Es hat aber auch eine Flow-Komponente, weil es also verfügbare Daten.
Flow nochmal ganz kurz.
Ist der freie Fluss,
Fluss von Daten.
Okay. Ja, genau. Und genau da jetzt als Beispiel eine dritte Company vielleicht ist Molecule, ist eine Berliner Company, die ein sehr innovatives Produkt gebaut haben, indem sie NFTs, also Non-Fungible Tokens, ein Asset mit digitaler Knappheit, benutzen, um Bio-IP abzubilden und also einen Marktplatz schaffen für Datensätze, experimentelle Daten beispielsweise, bevor sie patentierbar sind in dem Pharma-Funnel. Und dadurch im Grunde einen komplett neuen Weg für die Finanzierung von Drug Development Research möglich machen. Das wäre ein Beispiel, TuneInsight ist ein anderes. Genau, wir schauen uns auch Dinge an, die fundamental neue Daten erheben können. Ja, so ein anderes Beispiel ist eine Company, die heißt Radical. Die bauen autonome Flugzeuge, Drohnen, die auf 20 Kilometer in die Stratosphäre aufsteigen, solarbetrieben sind und von dort aus Connectivity Services zum einen anbieten, aber auch High-Resolution Imagery, beispielsweise für Wildfire Detection, okay. Katastrophenerkennung und so weiter.
Genau, und entsprechende Daten sammeln.
Genau.
Okay. Ja. Okay.
Auch Wetterdaten und so weiter.
Okay, so ein bisschen sehr, Starlink. Starlink
ja,
ist natürlich
Starlink
noch ein bisschen höher.
Nur die Connectivity, genau.
Okay,
die,
genau.
Die sind im Orbit. Ja, genau. Du hast halt, das ist ja momentan so das hotte Thema, ja. Space Economy. Genau, du hast da aber das Problem, dass die Distanzen sehr, sehr viel größer sind als bis in die Stratosphäre. Das sind, glaube ich, 600 Kilometer gegenüber 20 Kilometern, sowas in etwa. Und je größer die Distanz zwischen Sender und Empfänger ist, umso größer muss das Signal sein. Die Antennen müssen groß sein. Deswegen kannst du von Starlink, brauchst du eigene Devices als Empfänger. Du kannst es nicht auf ein Smartphone beispielsweise connecten.
Okay.
Ja.
Okay.
Genau, die Jungs können das. spannendes Thema.
Okay, ich merke, es ist halt echt ganz viele auch Grundlagenthemen. Ich meine, hier reden wir auch von so einem, man muss erstmal schauen, ob diese Technologie, so wie man sich das vorstellt, funktioniert. Also wirklich,
ja.
Ihr seid ganz früh dabei. Du hattest eben auch erwähnt, durch sozusagen diese neuen Technologien, die jetzt gerade entwickelt werden, ja, da herrscht auch eine andere sozusagen Kultur in diesem Ökosystem. Da sind andere Leute unterwegs. Also nicht mehr der Apps Beaula, der die SaaS und E-Commerce Company gemacht hat, jetzt mal ganz plakativ wiedergespiegelt, sondern das ist eine andere Persona mit auch anderen Werten, ja, mit sehr speziellen Vorstellungen, ja. Ich glaube auch so Thema Open Source und Thema, also eine sehr spezielle Persona. Wie stellt ihr sicher, dass ihr jetzt auch sozusagen nicht der alte, also euch auch als VC neu aufstellt und sozusagen diese Zielgruppe ansprecht? Was macht ihr tendenziell anders als 90% der VCs, die aktuell am Markt sind, um diese Person auch anzusprechen und für die ein entsprechend guter Partner zu sein?
Ja, das ist eine sehr relevante Frage, nicht nur heute, sondern auch in die Zukunft gerichtet, ne? Weil das oft das Problem ist, auch von etablierten Venture Funds da am Puls der Zeit zu sein und mit neuen Paradigmen zu gehen und nicht in ihrem Modell gefangen zu bleiben. Ja? Ich denke, es gibt viele Funds, die sind sehr erfolgreich mit SaaS und Marketplaces geworden. Jetzt kommen LLMs um die Ecke, verändern sagen sämtliches Online-Verhalten. Diese Modelle sind schon jetzt, glaube ich, weitgehend obsolet. Wie passe ich mich an? Ja? Wie kann ich adaptieren? Genau, das sind Fragen, die sind bei uns noch nicht so super präsent, weil wir das jetzt seit 5 Jahren machen und, glaube ich, da immer noch sehr an der Frontier mit unterwegs sind. Aber ich glaube, so die wichtigsten Elemente sind, auf Augenhöhe mit den Foundern in diesen Bereichen zu sprechen. Das heißt, ich bin bei uns intern auch so ein bisschen der Generalist, habe so, ich mal den CEO-Hut auf. Ich habe aber natürlich, bin komplementiert von einem Data Engineer in Stockholm, Alex, leider auch sein Name, und Jonathan, meinem Partner auf der Investmentseite, der einen Hintergrund in Physics Engineering hat und selber sozusagen sowohl Hardware- wie auch Software-Team sehr, sehr tief durchdringen kann. Und genau, da versuchen wir eben sehr nah an der Research-Community zu sein und am Puls der Zeit, also Dinge zu sehen, bevor andere sie sehen.
Okay, aber okay, Augenhöhe ist jetzt was, würden wahrscheinlich auch andere VCs sagen. Okay, wir wollen auf Augenhöhe zu operieren.
Ja, ich meine Augenhöhe im Sinne von Kontext. Ja,
genau, aber auch Kontext, so, ich meine Data Engineers findet man ja auch, ich glaube, Early Bird beispielsweise hat mittlerweile auch sozusagen sich da gut aufgestellt, dass sie auch Data Engineers haben, dort auch, sage ich mal, entsprechend aufgestellt sind. Gibt es noch andere Faktoren, wo du sagst, okay, ihr unterscheidet euch, ihr habt euch anders aufgestellt?
Ja, genau, also eine Bandbreite, ne? Das war jetzt im Grunde, ist so der erste Schritt, dass du überhaupt als, sag ich mal, spezialisierter Fonds so eine Tiefe hast in den Themen, dass die Founder dich ernst nehmen. Das ist ein Problem bei den Generalisten. Ja, wenn du alles machst, von Bio-Themen über Space Economy, XYZ, kannst du keine Tiefe haben. Du kommst nicht so richtig auf diese Augenhöhe, du wirst nicht ernst genommen. Genau, das versuchen wir, indem wir den, sag ich mal, Fokus thematisch halten, versuchen wir, diesen Kontext zu haben. Andere Punkte ist, glaube ich, die ein Stück weit die Struktur der Organisation. Also wir sind bewusst ein relativ kleiner Fund mit 40 Millionen in Größe und werden auch sehr wahrscheinlich mittelfristig nie über die 100 Millionen hinausgehen. Das machen viele anders, gehen sozusagen in den Multistage-Bereich, was immer wieder ein Stück weit Interessenskonflikte mit den Gründern schaffen kann. Ja, da haben wir einen sehr radikalen Ansatz, weil wir das nahezu gesamte Kapital in First Checks, also das erste Investment, investieren. Üblicherweise ist das eher so ein 50-50-Split, dass man sagt, okay, ja, ich investiere die erste Million heute, dann gucke ich, wie läuft es die nächsten 2-3 Jahre und dann lege ich nochmal 1 Million hinterher. Genau, und wir lehnen uns sehr stark in dieses initiale Invest, weil wir damit zum einen attraktivere Ownership bekommen in den Firmen. In der Seed kannst du für 1 Million mehr Anteile bekommen als in der A, logischerweise, nimmst auch mehr Risiko. Aber du bist auch sehr, die Interessen zwischen Founder und einem VC, der so operiert, sind maximal gleichgeschaltet, weil wir kein Interesse daran haben, in künftigen Runden unsere Ownership auszubauen und die
Founder. Niedrige Bewertung, ihr wollt höhere Bewertung haben in den nächsten
Runden. Genau, wir wollen
nicht schauen, dass die Bewertung.
Reasonably high, okay. Genau. Wir sehen es nicht als Option. Ja, aus einem 10 Milliarden oder aus einem 2 Milliarden Fund dann ja, die 50 Millionen B-Runde anzuführen mit einem möglichst aggressiven Discount. Genau, das sind so strukturelle Dinge. Und ich glaube, das dritte große Thema ist kulturell. Da ist uns ja sehr, sehr wichtig, die Eigenschaften, die wir in den Foundern sehen, ja, dieses Rebels und Misfits Label ein Stück weit selbst zu beachten und selbst eben auch sehr, sehr experimentierfreudig zu sein, wie wir unsere Operations designen und gleichzeitig auch die Prinzipien der Offenheit. Ja, wir gehen sehr offen mit internen, sensitiven Informationen um. Also jedes Teammitglied hat Zugriff auf die wichtigsten Finanzkennzahlen, Fund-Performance, Fundraising-Insights. Also versuchen, eine sehr hohe Informationsdichte in der Org zu haben, weil wir glauben, dass wir so kollektiv die besten Entscheidungen treffen. Das ist nicht bei allen, auch größeren Funds vor allem nicht so. Genau, und das andere Thema ist Ownership, auch sehr, sehr unterschiedlich, wo bei uns wirklich jedes Team-Member signifikante Firmenanteile in dem Fonds hält.
Genau, jedes da, Member?
Also
der Data Engineer?
Also Data Engineer über Accounting, über im Grunde sämtliche Rollen und auch, glaube ich, zu marktunüblichen Verteilungsschlüsseln, weil wir da sehr, sehr inklusiv und sehr langfristig arbeiten.
Du hast in unserem Vorgespräch gesagt, Silicon Valley Culture enabled radical innovation. Also du schaffst das auch nur durch ein gewisses Org-Design, dass du auch radikal innovativ sein kannst. Das meinst du also mit dem Thema Transparenz schaffen, Ownership schaffen und dadurch ermöglicht ihr auch in dem Target, was ihr habt, ja sozusagen auch radikale Innovationen zu fördern und mit Kapital entsprechend auszustatten. Nur so schafft ihr auch, als Organisation fähig zu sein.
Mhm. Okay. Genau, das gilt nicht nur für uns. Das ist, glaube ich, ja, sehe ich weiterhin so, dass da wurde auch einiges zu geschrieben. Verschiedene Bücher im ganzen Agile Framework oder auch The Geek Way. Ich weiß leider den Autor jetzt nicht mehr, aber da wurde im Grunde mal analysiert, was sozusagen die innovativsten Silicon Valley Companies gemeinsam hatten. Das waren eben oft diese Werte von Ownership, also im Sinne von nicht unbedingt Firmen-Ownership, sondern auch Ownership in der Entscheidungsfindung. Ja, so operieren wir auch, dass wir sagen, ja, in dem Prozess hat diese Person die Hoheit und die kann da letztendlich entscheiden, wo ich als CEO eine Meinung zu abgebe, aber ich treffe nicht die finale Entscheidung, weil diese Person näher am Thema ist. Genauso Ownership, Speed, einfach Schnelligkeit, schnelles Iterieren, Fehler machen, kann man eben sehr gut sehen, beispielsweise bei SpaceX, kann man sehr gut sehen, im Racing Car Business gibt es eine Netflix-Serie gerade zu Ferrari versus Ford, glaube ich, ne?
Ja, ich
Genau, wo man eben diese völlig unterschiedlichen Herangehensweisen an Projektmanagement von A bis Z zentral geplant, mit knappen Ressourcen und so weiter, gegenüber schnellen Iterationen, vielen Fehlern, aber letztendlich einer steileren Lernkurve sieht.
Okay, das ist, also wann kamst du zu dieser Conclusion und gibt es auch eine Erfahrung, die dich da ganz stark geprägt hat, dass es so sein muss?
Das ist eine sehr gute Frage. Das war eigentlich sehr, sehr intuitiv. Okay. Also ja, ich hatte das Gefühl, in den Organisationen, in denen ich vorher gearbeitet habe, gab es natürlich auch sozusagen Informationsfluss, aber auch schon durch die Größe der Organisation, wenn du ein Investmentteam von 20 Leuten global hast, dann sozusagen kollaboriert das anders, als wenn du ein Team von 3 Leuten hast. Das haben wir sehr intuitiv gemacht und uns auch sehr offen darüber ausgetauscht, ja, was für eine Art Organisation wollen wir hier bauen, warum wollen wir das machen, und so ist das im Grunde immer weiter komprimiert worden, bis wir da rausgekommen sind, wo wir heute stehen. Halt.
Du meinst auch, dass du stolz bist, in einer Cutthroat-Industrie Werte etabliert zu haben. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen ausführen, was du damit genau meinst?
Ja.
Und wie, vielleicht auch, wie du die Industrie aktuell, also das ist ja auch ein Statement.
Ja, es ist ein Stück weit ein Statement. ja, also es hängt ein bisschen mit der, ich sage, Kultur zusammen, die in der europäischen Venture-Branche vor allem vorherscht. Die ist fundamental anders als das, was wir in den USA sehen, von der sozusagen Kapitalgeberseite aus. Ist sehr viel konservativer, bürokratischer, sind oft sozusagen Steuergelder, die umverteilt werden. Es gibt also kein so effizientes Kapitalökosystem wie in den USA. Das ist ein Unterschied, aber es gibt viele andere, beispielsweise was sozusagen die Langfristigkeit und die Tiefe der Innovation angeht. In Europa haben wir ein Modell, wo der Großteil der Venture-Investoren eher agiert wie ein Private Equity Fund, also nach Schablonen im Grunde Investments macht, nach Checklisten, auf bestimmte Metriken guckt, häufig wiederkehrende Geschäftsmodelle finanziert, die dann in anderen Industrie-Verticals im Grunde Copy-Paste-Innovationen machen. Genau, und das, glauben wir, das kann natürlich finanziell attraktiv sein, auch gerade wenn man größere Beträge managt und späterphasig investiert. Aber das ist nicht, was uns antreibt. Also wir haben im Grunde so Innovation als Leitgedanken uns auf die Fahnen geschrieben und wollen keinen Inkrementalismus sozusagen finanzieren, sondern eigentlich nur sehr, sehr langfristige, über 10, 15 Jahre sich entwickelnde
Moonshot-Themen. Genau, weil Cutthroat verstehe ich Wegschmeiß.
Ah, ja, das ist eher, Cutthroat ist ein bisschen vielleicht misleading Term. Das ist also oft in Nullsummen gedacht wird, sehr, sehr kompetitives Umfeld. Und auch oft sehr kurzfristig agierendes Umfeld, wo oft versucht
wird. Okay, also es wird elementar nichts verändert. Es wird vielleicht, genau, adaptiert. Wir haben jetzt gesehen, wir können in der Branche Digitalisierung vorantreiben, im Recruiting-Bereich. Okay, es gibt jetzt irgendwie ATS. Okay, wir können auch in der Bauindustrie, ja, beispielsweise Schwerfälliger sind, auch noch Prozesse digitalisieren. Also es ist, okay, gut, wir schreiten mit der Digitalisierung voran, was definitiv letzten Endes Sinn macht, aber jetzt keine grundlegende Innovation darstellt.
Genau, ja, es ist eher eine, sozusagen, Business Model Innovation, macht Dinge ein bisschen effizienter, ein bisschen besser, aber er schafft eigentlich nichts sozusagen fundamental Neues. Ja, okay. So kann man es zusammenfassen.
Okay, ich glaube, was wichtig war, jetzt auch mal in den richtigen Kontext zu setzen, ihr investiert in verschiedenste Technologien, nicht nur in Blockchain, obwohl das natürlich auch gerade sich damit in der Tiefe auseinanderzusetzen ein Fokus ist, weil ihr da drin auch hohes Potenzial seht. Ja. Jetzt ist es das Thema, 2009 war der Launch vom Bitcoin-Netzwerk, also es ist noch eine sehr junge Technologie. Ja. Und jetzt, wenn man sieht, wenn der Bitcoin-Preis hochgeht und runtergeht, so ist dann auch das Klima hinsichtlich der Zukunftsfähigkeit. Ja. Ob das wirklich Fundament hat oder nur ein Hype ist. Jetzt meine Frage, wo siehst du Produkte oder Infrastruktur, die auf Basis der Blockchain-Technologie wirklich Potenzial haben und für die Zukunft? Und wo siehst du selber nur ein, wo du sagst, es ist mehr nur ein Hype? Blockchain-Technologien sind noch recht oder ist noch eine recht junge Technologie. Wir hatten 2009 den Launch des Bitcoin-Netzwerkes und seitdem habe ich auch das Problem mit dem Bitcoin-Preis, korreliert stark auch das allgemeine Klima, ob das, diese Technologie wirklich zukunftsfähig ist. Wo siehst du Produkte oder Infrastruktur auf Basis der Blockchain-Technologie, die wirklich Zukunftspotenzial haben? Und wo siehst du selbst eher nur ein Hype?
Genau, also auch das eine größere Frage. Erstmal stimme ich dir voll und ganz zu in deinem Eingangsstatement, dass die technologische Tragfähigkeit der Technologien in der öffentlichen Wahrnehmung oft korreliert mit Preisen. Das heißt, du hast Überschüsse in den Hype-Phasen, wo die Erwartungen extrem hoch sind, auch auf kurze Zeitspannen. Und in den Downturns hast du das Gegenteil, wo die Leute im Grunde sich komplett lösen davon und glauben, dass es für gar nichts zu gebrauchen sei. Irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Ich glaube, es gibt schon jetzt, vielleicht mal, um das ins Verhältnis zu rücken, ist eigentlich keine sozusagen disruptiven neuen Technologien, die innerhalb von 5 oder 10 Jahren plötzlich aus dem Nichts tragfähig und ausgereift sind. Auch künstliche Intelligenz hat die ersten Ursprünge in den späten 50ern gehabt, wo diese Konzepte exploriert wurden. Gab dann immer wieder groß angelegte Research-Initiativen, auch viel Funding schon in den frühen 2010er Jahren, das dann wieder sozusagen eingeschlafen ist. Und jetzt kam im Grunde der Durchbruch, also Dekaden, nachdem diese Themen exploriert worden sind. Wir sind noch sehr, sehr früh und diese Preisbewegungen werden amplifiziert auch durch Medienwirksamkeit. Ja, Preise haben Emotionen. Das ist was, wo die Leute hingucken, was sie mitnimmt und wodurch natürlich eine Reichweite und eine Aufmerksamkeit gebunden werden kann. Was es nicht einfacher macht, in dem Space zu agieren.
Und genau, das ist ja auch nur, ich meine, Bitcoin ist quasi Finanztechnologie und das nur ein Use Case. Quasi, ja, als Wertaufbewahrungsmittel. Die Frage ist aber, genau, es gibt ja viel mehr Möglichkeiten, und vielleicht hast du da wirklich, konkrete Gedanken dazu, wo du aus heutiger Sicht, ich meine, teilweise, wenn wir auch das Internet Web 2.0 sehen, hat auch gedauert und es musste auch erstmal gewisse Infrastruktur sich drumherum auch nochmal entwickeln, damit das Potenzial wirklich genutzt werden konnte. Aber vielleicht hast du konkrete Beispiele, wo du sagst, okay, da ist Zukunft und da sehen wir Entwicklung auch auf Basis der Blockchain, aber das ist eigentlich mehr oder minder Hype, der nicht langlebig sein wird.
Genau, also ich kann das vielleicht chronologisch ein bisschen sortieren. Ne? Also zum Ersten glaube ich, dass das Bitcoin selbst eine sehr fundamentale Innovation ist, die interdisziplinär ist. Als sozusagen neue alternative Währungsform, technologisch, was distribuierte Computernetzwerke angeht und auch kryptografisch hat es diverse Neuheiten gegeben, die im Grunde zum ersten Mal digitale Knappheit möglich gemacht haben. Ein Konzept, was es vorher nicht gab, was durch Bitcoin pioniert wurde. Daneben sozusagen die schnellst wachsende Asset-Klasse aller Zeiten, die von null, von einer kleinen Kryptografie-Newsletter-Community sehr, sehr rasant gewachsen ist. Jetzt die ersten ETFs, dieses Asset-Tracken, was eine Marktkapitalisierung von um die 1.000 Milliarden Dollar hat. Und was, wie du sagst, eine Art Savings-Technologie ist und die Neuheit darin besteht, dass sie eben digital ist und kein Anker in der physischen Welt hat. Wenn du dir jedes andere Asset der Welt ansiehst, es können Stocks sein, es können Bonds sein, es kann Gold sein, Rohstoffe, haben die immer ein physisches Element, wo letztendlich der Staat die Sicherheit oder die Sicherung dieses Assets garantiert. Ja, das Gold liegt in einem Tresor, der Tresor wird bewacht von der Bank, die Bank wird bewacht vom Militär. Du bist also immer abhängig von dem System sozusagen, in dem du operierst. Bei Bitcoin hingegen besitzt du im Grunde den Schlüssel, eine Art Passwort, um das Asset in dem Netzwerk zu bewegen, es zu verschicken. Aber das Netzwerk selber wird nicht kontrolliert durch ein Militär, durch einen Staat, sondern durch ein globales Computernetzwerk, was sehr schwer ist zu korrumpieren. Du kannst vielleicht einzelne Länder korrumpieren oder einzelne Miner, aber das Kollektiv ist sehr, sehr schwer zu korrumpieren. Und damit machst du plötzlich Vermögensansammlungen im Grunde im Kopf der Menschen möglich. Und wenn du jetzt in historische Krisensituationen, Kriege oder sowas beispielsweise schaust,
Souveränität auch wiederum, das Einzelnen. Und du bist nicht mehr abhängig vom Staat,
ja,
dem Land, in dem du lebst, sondern du bist global souverän.
So kann man es sagen, ja. Genau, du reist im Grunde mit deinem Vermögen in deinem Kopf um die Welt, was sehr viel schwerer ist, im Grunde auch sozusagen dir wieder wegzunehmen. Auch sozusagen mit Gold gibt es natürlich eine lange Historie. Im Zweiten Weltkrieg wurden die Leute massenhaft enteignet. Im Kommunismus wurden die Leute massenhaft enteignet durch Gewalt, selbst in den Staaten. Als die Umstellung vom Goldstandard auf den Dollar kam, waren die Leute gezwungen, ihre Goldreserven, die sie zu Hause hatten, dem Staat zu einer fixen Exchange Rate zu geben, was dann sozusagen auch enforced wurde. Genau, mit Bitcoin wird das sehr viel schwieriger möglich. Es gibt Achillesfersen, ja, in Anonymität beispielsweise oder nicht vorhandene Anonymität. Wenn man die aufdecken kann, kann man auf andere Art und Weise Zwang herstellen. Aber in der Tendenz ist es erstmal sehr viel souveräner als jedes andere Asset. Genau, das ist sozusagen der erste Schritt. Dann gab es später durch den Launch von Ethereum 2015 den meines Erachtens erfolgreichen Versuch, die Prinzipien hinter Bitcoin zu abstrahieren. Ja, das heißt, Bitcoin ist relativ trivial in der Ausdruckskraft der Programme, die sich darauf schreiben lassen. Oder es war historisch so, da tut sich auch einiges, aber im Verhältnis zu Ethereum oder alternativen Layer-One-Chains ist es eben begrenzt. Und mit Ethereum kannst du jetzt sehr viel komplexere Regeln in Code erfassen, die funktionieren wie letztendlich Vereinbarungen zwischen Personen. Deswegen werden die auch Smart Contracts genannt, weil die ja komplexere Regeln inkorporieren können. Beispielsweise Darlehensverträge, Borrowing, Lending, wo Assets in einen Escrow geparkt werden, der unter bestimmten Konditionen, meinetwegen Zeitablauf oder andere Externalitäten, diese Assets wieder freigibt. Da sind wir noch relativ jung. Es gab den 2017, 18 sozusagen den ersten Hype um Decentralized Finance, also programmatische, autonome Finanzdienstleistungen, die auf diesen Infrastrukturen leben, die ja so deutlich effizienter sind als alles, was man über sozusagen Bankeninfrastruktur abbilden kann, also Faktor 100. Ein berühmtes Beispiel ist Coinbase gegen Uniswap. Ja, hatten ähnliche Transaktionsvolumina. Ich habe da jetzt lange nicht reingeguckt, ich habe die Zahlen nicht vor Augen. Aber es gab einen Snapshot in dem letzten Cycle, wo die Transaktionsvolumina ähnlich waren. Coinbase, also zigtausend Mitarbeiter, und Uniswap war im Grunde 20 Developer, die sozusagen Open Source Code geschrieben haben. Und eben noch sehr viel ausdrucksstärkere Finanzdienstleistungen als bloße Exchanges möglich gemacht haben. Genau, das ist also noch jung, sage ich mal, weil es diverse Risiken noch gibt, auch technologisch noch nicht ausgereift, ist zu teuer in der Anwendung. Aber das wird in der Langfristigkeit, in den nächsten Dekaden, die Finanzinfrastruktur der Zukunft sein. Das ist sehr, sehr klar. Das ist im Grunde, ja, das Internet of Value ist so ein Schlagwort, was häufig verwendet wird, nach dem Internet of Information.
Fundament siehst du in der Finanzinfrastruktur des Blockchains, wie Bitcoin, Ethereum, Finanzinfrastruktur bilden, wo sich entsprechende Produkte ansammeln. Also wo neue Produkte drauf gebaut werden, die entsprechend die Finanzinfrastruktur bedienen. Wo siehst du Hype mit wenig Potenzial?
Genau, das war jetzt ein Beispiel, ne?
Gerne noch ein zweites, das gerade Finanzinfrastruktur ist ein Beispiel, was natürlich
offensichtlich
ist und
schon geschehen, ne?
Genau.
Also das ist ist sehr präsent. Genau, andere Bereiche, die wir uns sehr stark ansehen, sind eigentlich die Schnittstellen auch zwischen AI und Kryptografie. Ja, wir leben jetzt in einer Welt, in der wir zunehmend AI-generierten Content sehen werden. Also es wird sehr, sehr schwer nachzuvollziehen sein, welcher Textblock, welche Fotos, Videos, Musik und so weiter durch wen erschaffen worden sind. Es wird sehr viel einfacher sein, Desinformation zu verbreiten. Und wir glauben, dass durch Kryptografie wir einen Teil der Lösung zumindest in der Hand halten, indem wir die Ursprünge dieser Datensätze festschreiben können, indem wir Entitäten, ja, das können Menschen sein, die einen Schlüssel besitzen, es können aber auch AI-Agenten sein, die einen bestimmten Schlüssel besitzen und jede Form von Content signieren lassen, kryptografisch, und im Grunde einen Pointer setzen, der on-chain stattfinden kann, wo diese Beweise, diese Proofs landen und ich in alle Ewigkeit in die Zukunft, solange diese Netzwerke laufen, nachvollziehen kann, welche Informationen kam originär woher. Also es ist wie eine Art Zeitmaschine, die das Wissen der Zivilisation rückwirkend nachvollziehbar machen.
Okay, also Verifizierung, wo wir immer mehr Probleme einfach aktuell kriegen mit Fake-Content. Ist es wahr? Also ist es real oder ist es nicht real, wo wir genau diese Problematik lösen können?
Ja.
Okay. Gibt es da schon Companies, die in der Richtung spannend sind?
Ja, also es ist ein sehr, sehr junges Feld. Es ist jetzt 1-2 Jahre, dass eben die ersten Research-Projekte implementiert wurden. Wir haben selber ein Investment gemacht in eine Company, Modulus Labs, die von der Westküste aus operiert. Und was die möglich machen, ist im Grunde ein Trust-Problem auf Seiten der AI-Companies zu lösen. Wenn ich heute ein bestimmtes Modell, ja, GPT-4, benutze, das hinter irgendeiner API liegt, muss ich darauf vertrauen, dass OpenAI mir tatsächlich dieses Modell zur Verfügung stellt. Ich kann aber anhand der Outputs, die ich bekomme, kann ich nicht verifizieren, ob das tatsächlich der Fall ist oder ob die mich über 3.5 beispielsweise abdecken. Mhm. Ich kann nicht nachvollziehen, auf welchen Datensätzen diese Modelle trainiert wurden, ob die biased sind in irgendeiner Form. Genau, diese Probleme geht Modulus im Grunde an, indem sie verifizierbare Beweise für diese Aussagen schaffen. Ist also heute noch relativ trivial.
Also auf welcher ich nutze sozusagen ein LLM und ich erhalte verifizierbare Informationen, auf welcher Informationsbasis dieses LLM beispielsweise trainiert wurde, welches LLM ich nutze, was ich aktuell nicht sicher einsehen kann.
Genau, also es ist eher mathematisch, kryptografisch beweisbar. Okay. Das ist eben der Unterschied gegenüber einem bloßen Claim, den eine Firma eben äußert. Und das sind jetzt noch sehr, sehr, sag ich mal, basic Use Cases, aber in sehr naher Zukunft wirst du mit Agenten zu tun haben, die beispielsweise als dein Arzt auftreten. Ja, und du musst irgendwie sicherstellen, ist denn dieser AI-Arzt, der sich gerade deine Bilder anguckt, hat der wirklich 10.000 Röntgenbilder sich angeguckt und die wirklich besser diagnostiziert als ein menschlicher Arzt? Kann ich darauf vertrauen? Ja, das muss in irgendeiner Form verifizierbar sein, auch reguliert sein. Und in diesen Bereichen ist gerade sehr, sehr viel Aktivität drin, bis dann auch hin zu Commercial Applications. Ja, die Maschinen werden auf nativen Payment Rails laufen, die kryptonativ sein werden. Die werden nicht über Banking APIs sozusagen deine Geschäfte im E-Commerce.
Also kryptonativ direkt über die Blockchain, ohne jetzt über eine klassische Banking-API zu laufen.
Ja, genau, also ja, einfach weil es viel zu viel Friktion hat. Ja. Genau, und das eben nicht, sagen, so expressiv ist. Ja, es ist im Grunde ein Excel-Sheet gegen ein sehr dynamisches, programmierbares Computersystem.
Okay, und wo siehst du sozusagen mehr Hype als irgendein Fundament?
Richtig, ja. Also es ist eigentlich in jedem Cycle so, dass du ja aus den drei interessanten Projekten eine Flut hast an Nachahmern, die irgendwas Ähnliches machen. Genau, so jetzt gerade, glaube ich, geht's sehr stark so um diesen Hype in den Meme-Coins, ja. Gibt's auch eine längere Historie zu, irgendwie Paper Cards waren so die ersten NFTs, die da gehandelt wurden. CryptoKitties kam später, Dogecoin war auch, glaube ich, noch ein bisschen älter. Genau, und auf diesem Zug passiert sehr viel Spekulation, bewegen sich sehr, sehr große Volumina, und das ist so ein bisschen Ausdruck von einer Zockerkultur. Die Leute nehmen das mit Humor, diese Dinge, von denen sie wissen, dass sie eigentlich keinen sozusagen fundamentalen Wert oder irgendeine Utility haben, und traden die. Und dadurch, dass es so große Volumina sind, ist es auch sehr medienwirksam. Und das, ich denke, das würde immer in irgendeiner Form fortbestehen, aber es ist jetzt nicht eine Form von Innovation, die ich persönlich besonders spannend finde.
Wir sprechen hier gerade von Startups, die Satelliten oder Flugzeuge ins Orbit befördern. Okay, also Dogecoin, so Sachen, da sagst du, okay, das macht vielleicht Spaß, das ist Zockerei, die es ja auch geben muss. Ich meine, der Mensch hat schon immer gezockt irgendwo, ja. Aber ja, okay, da ist jetzt auch.
Ja, also genau, ich glaube, das muss man im größeren Kontext sehen. Das hat stark zugenommen in der westlichen Welt, und ich glaube, es kommt ein Stück weit aus dem, ich meine, politischen, ja, dass wir mit hoher Inflation zu tun haben. Leute merken, dass sie sozusagen nicht mehr finanziell so richtig auf die Beine kommen, wenn sie nicht sehr viel mehr Risiko nehmen. Deswegen hat es eben stark zugenommen, dass Leute kurzfristig mit Aktien spekulieren, und diese Dinge sind im Grunde Ausdruck des gleichen Phänomens. Genau, und dazu ist auch kulturell in Asien ist das sehr viel verbreiteter schon immer gewesen, Finanzspekulation generell.
Das war der erste Teil mit meinem Freund Alex. Im zweiten Teil geht es um seine persönlichen Treiber, die neue Weltordnung und warum seine Message an die Welt wäre: Question everything, stay human.